das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Der Adler im Bundestag hat sichtbar scharfe Krallen. Und wenn es nach der Bundesregierung geht, sollte er diese auch ausfahren. Weil die Länder sich nicht an ihre eigenen Regeln halten, in der Pandemie hat es der Bund in die Hand genommen und heute im Bundestag die Notbremse beschlossen. Ausgangssperren, Schul- und Ladenschließungen, die für alle gleichermaßen gelten und die ein Ziel haben, die Pandemie auszubremsen. Doch kann das damit gelingen? Was den einen nicht weit genug geht, ist den anderen ein zu harter Eingriff in ihre Freiheitsrechte. Nicole Konert.
Sie ist gereizt, die Stimmung in Berlin vor den Türen des Deutschen Bundestages. Eigentlich waren nur 500 Demonstranten angemeldet, die gegen die Reform des Infektionsschutzgesetzes protestieren wollten. Am Ende waren es 8000, angereist aus ganz Deutschland.
Was hier im Bundestag beschlossen werden soll, wir werden dermaßen in unseren Grundrechten beschnitten. Es ist unerträglich und schrecklich.
Ich bin damit nicht einverstanden, dass unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden aufgrund eines Inzidenzwertes, der ja frei erfunden ist.
Die Polizei weist immer wieder auf Hygieneschutzregeln hin.
Wiederholen, halten Sie die Mindestabstände von 1,50 Meter zueinander ein.
Doch die Menschen drängen sich überall. Mit dabei auch Mitglieder der AfD. Zeitgleich im Bundestag die Debatte über das geplante Gesetz, ebenfalls emotional.
Wenn es kein Gesetz geben wird, dann gibt es keine Notstandsregelung. Und wenn es keine Notstandsregelung geben wird, dann werden Menschen krank werden und dann werden Menschen sterben. Und dass die AfD bei diesem Satz klatscht, meine Damen und Herren, das zeigt die Fratze, die diese Partei hier in diesem Deutschen Bundestag hat.
Die AfD reagiert prompt, kritisiert den Maßstab des Gesetzes.
Für die Frage, in welcher Ordnung wir leben wollen, taugt er so wenig wie die magische 100 oder 165 oder 200 Ihres Gesetzes. Deswegen lehnen wir das Gesetz ab. Und Herr Brinkhaus, das ist eine politische Auseinandersetzung. Mit dem Wort von der Fratze haben Sie sich selber dekouvriert.
Die vorgesehenen Maßnahmen umstritten. Ab einer Inzidenz von 165 sollen die Schulen schließen. Nur noch Digitalunterricht ist dann erlaubt. Bis 150 darf man im Einzelhandel noch einkaufen mit einem Termin und negativen Corona-Test. Und ab 100 gelten Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr morgens. Dagegen gibt es vor allem Widerstand von der FDP.
Ja auch nicht schon vor Wochen. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, die belegt, dass Ausgangssperren die Verbreitung des Virus verhindern. Allein darauf zu hoffen, dass es etwas bringt, reicht eben nicht aus, um einen so schwerwiegenden Grundrechtseingriff zu rechtfertigen.
Die Stimmung wird immer angespannter, auch auf der Straße. Dort lässt die Polizei derweil die Demo räumen, wegen Missachtung der Hygieneschutzmaßnahmen. Drinnen mahnt Vizekanzler Olaf Scholz zur Vernunft.
Heute sind einige unterwegs auf den Straßen dieser Stadt, die sagen, es wäre nicht ernst, es wäre fast nichts los. Doch es ist etwas los. 80.000 Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind gestorben. Und darüber kann man nicht hinwegreden und auch nicht hinwegsehen.
Am Ende wird das Gesetz beschlossen und es kehrt erstmal wieder Ruhe ein in Berlin. Bis morgen. Dann muss es durch den Bundesrat.
Anschließend muss es noch Bundespräsident Steinmeier unterzeichnen, dann kann es in Kraft treten. Wir haben uns angeschaut, in welchen Landkreisen nach dem heutigen Stand der Infektionen und der 7-Tage-Inzidenz die neuen Regeln gelten würden. Von nächtlichen Ausgangssperren bei einem Wert von über 100 wären im Moment fast alle Landkreise betroffen, mit nur wenigen Ausnahmen ganz oben im Norden. Geschäfte, die bei einem 150er-Wert ihr Click-and-Meet-Modell nicht weiterführen dürfen, müssten in fast der Hälfte aller Landkreise in Deutschland schließen. Und Schulen, in denen es ab einer Inzidenz von 165 keinen Präsenzunterricht mehr geben darf, würde es deutschlandweit immerhin in 170 Landkreisen treffen. Daniela Diehl und Thomas Denzel über bisherige Erfahrungen in Baden-Württemberg und was man dort jetzt befürchtet.
Jeden Morgen schaltet Christian Hartmann die Luftreiniger ein in seinem Modehaus in Weinstadt. Er hat auch Plexiglas angeschafft und Desinfektionsmittel, doch trotzdem darf keine Kundin rein. Die aktuellen Regeln erlauben nur Bestellen und Abholen. Fotostudio aber, Reisebüro und andere Läden nebenan sind offen.
Das ist natürlich sehr frustrierend, wenn man dann sieht, dass eigentlich fast alle Geschäfte geöffnet sind und nur ein paar sozusagen die Einschränkungen und den Lockdown zu tragen haben.
So leer wie das Modehaus sind auch viele Schulen in Baden-Württemberg. Hier in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg hatten sie gehofft, mit Tests wieder öffnen zu können. Das dürfen Schulen, wenn der Inzidenzwert unter 200 liegt. Darüber müssen sie schließen. Doch dann stieg der Wert in Gerlingen und alle Pläne wurden im letzten Moment gekippt.
Die Kinder haben geweint, denen flossen die Tränen, weil sie unbedingt ihre Klassenkameraden und auch die Lehrer wieder sehen wollten. Für die Eltern ist es extrem schwierig, auch so kurzfristig das umzusetzen.
Schwierig umzusetzen ist auch die Ausgangssperre. Wo sie gilt, darf in Baden-Württemberg ab 21 Uhr niemand mehr ohne triftigen Grund unterwegs sein.
Wo kommt der? Wo geht's hin?
Kein leichter Job für die Polizei.
Viele haben es langsam satt, einfach diese ganzen Kontrollen auch durch die Polizei. Und es wird immer mehr auch in Frage gestellt.
Die Ausgangssperre ist umstritten. In Baden-Württemberg gab es sie schon mal. Damals sank die Inzidenz. Doch ob es tatsächlich an der Ausgangssperre lag, ist nicht klar belegt. Klar ist, einen Friseurtermin gibt es seit dieser Woche nur noch mit negativem Corona-Test. Kundinnen und Kunden müssen ihr Testergebnis nachweisen. Doch nicht alle sind bereit, sich testen zu lassen. Viele Kundinnen von Friseurin Marion Oswald haben ihre Termine verschoben oder gleich ganz abgesagt.
Das sind alles potenzielle Kunden, die mir erst mal wegbrechen hier. Und wo ich nichts mehr verdienen kann. Ne?
Das Modehaus von Christian Hartmann ist schon verschuldet. Er möchte so schnell wie möglich wieder öffnen. Deshalb hat er in Eigeninitiative mit dem örtlichen Apotheker ein Testzentrum aufgebaut. Direkt vor seinem Schaufenster, damit seine Kunden wieder in den Laden dürfen. Doch das wird nicht klappen. Die Regeln werden wohl erst mal strenger statt lockerer.
Tja, die Frage ist nur, was diese bundesweiten Regeln bringen, ob sie auch wissenschaftlichen Erkenntnissen standhalten. Professor Dirk Brockmann ist Physiker an der Humboldt-Universität zu Berlin und bekannt durch seine Arbeiten zu computergestützter Epidemiologie. Guten Abend, Herr Brockmann.
Guten Abend, Frau Mioska.
Endlich einheitliche Regeln, die jetzt vielleicht besser akzeptiert werden in der Bevölkerung. So ist die Hoffnung der Regierung und auch aus Ihrer Sicht die richtige Richtung?
Naja, man muss ja immer eigentlich das Ziel definieren. Was ist eigentlich das Ziel irgendwelcher Maßnahmen? Und es wird halt oft diskutiert, dass man die dritte Welle brechen muss. Und dabei ist eigentlich das Ziel, das man definieren sollte, eine Niedriginzidenz. Also, dass wir in eine Region kommen, möglichst schnell, in der dann auch geöffnet werden kann, die Schulen geöffnet werden können, auch Betriebe und auch Gastronomie begleitet mit Tests und so weiter, weil das wirklich funktioniert. Wenn man zum Beispiel nach Skandinavien guckt, dann sieht man, dass das der Weg ist.
Aber wenn man jetzt in die Politik reinhört, dann hat man den Eindruck, das definierte Ziel ist eigentlich nur eine ausreichende Impfrate und bis dahin sollen sich alle an die geltenden Regeln halten. Reicht das nicht?
Naja, es fehlt so ein bisschen überhaupt, das erstmal auszusprechen, was eigentlich das Ziel ist dieser Maßnahmen. Das vermisse ich so ein bisschen. Und warum das definierte Ziel eigentlich ein gutes Ziel ist. Und nochmal, das wirklich richtige Ziel ist eine Niedriginzidenz, dann kann man öffnen. Und momentan sehe ich nicht, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen, die jetzt wirken, das schnell erreichen werden.
Im Moment steigen die Zahlen ja nicht so exponentiell, wie wir vor Ostern noch befürchtet hatten, sondern wir pendeln uns gerade bundesweit auf 160 ein. Das ist hoch, aber es steigt auch im Moment nicht. Wie ist das zu deuten?
Ja, das ist eine Plateaubildung über jetzt etwa eine Woche. Ein ähnliches Phänomen hatten wir schon mal im Herbst nach dem schwächeren Lockdown. Sie erinnern sich. Und da wurde auch diskutiert, ob da jetzt sozusagen die Welle gebrochen ist. Und dann ging es nochmal los. Das heißt, diese Plateaus sind außerordentlich gefährlich, weil es in beide Richtungen natürlich gehen kann. Und bei einer hohen Inzidenz und bei der B117-Variante ist eher damit zu rechnen, dass es auch wieder hochgeht. Das ist nicht sehr unwahrscheinlich.
Ein Punkt ist ja im Moment besonders umstritten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, auch unter Wissenschaftlern sehr umstritten, nämlich die nächtliche Ausgangssperre, die sehr stark in die Grundrechte eingreift. Bringt die tatsächlich so viel?
Ja, das ist in der Tat umstritten. Allerdings gibt es verschiedene wissenschaftliche Studien, jetzt die letzte aus dem März aus Großbritannien. Da haben Wissenschaftler vom Imperial College aus Oxford, Cambridge, aber auch aus Kopenhagen etwa 7 Länder untersucht, 114 Regionen, und die konnten zeigen, dass dieser abendliche dass die abendliche Ausgangssperre etwa 10-20% an Reduktion des R-Werts bringt. Das klingt erstmal wenig, ist aber substanziell viel. Und man muss halt begreifen, dass man nicht so viel Zeit damit verbringen sollte, zu überlegen, welche Maßnahmen jetzt besser sind als andere. Vor einem Jahr hat schon Mike Ryan, der oberste Seuchenbekämpfer der WHO, gesagt, wenn wir sehr, sehr lange darüber nachdenken, was die wirklich richtigen Methoden hier sind, dann haben wir schon verloren. Wir müssen schnell agieren und möglichst alles machen, damit schnell die Zahlen runtergehen, damit man dann schnell öffnen kann.
Sie sagen die richtigen Methoden. Ich frage mich, was sind eigentlich die richtigen Inzidenzwerte? Wir staunen ja über die willkürlich gesetzten Werte. Was ist zum Beispiel von dieser mysteriösen 165 zu halten, nach der Schulen jetzt schließen sollen?
Ja, also alle drei Werte, die auftauchen, 100, 150 und auch 165 bei den Schulen, sind sehr hohe Werte. Man muss sich das so überlegen. Also ich erkläre das mal an dem 100er Wert. Wenn alles aufgemacht werden kann, wenn dieser Wert drei Tage unterschritten wird, dann ist damit zu rechnen, dass die Zahlen wieder hochgehen, dann wird der Wert wieder überschritten, dann wird wieder alles zugemacht und dann pendelt sich das auf so einem sehr hohen Niveau ein, bestenfalls. Denn das ist sehr schwierig einzupendeln auf einem hohen Inzidenzwert. Alle Studien, alle Modellierungen, alle von den Experten und Expertinnen aus Deutschland, aber auch aus Großbritannien sind sich in einer Sache einig, dass sich nur ein niedriges Inzidenzniveau so halten kann, dass man wirklich die Menschen, dass sie sich wieder frei bewegen können. Also das niedrige Niveau muss man halten. Ein hohes Niveau ist nicht gut.
Was ist denn genau Ihr Ziel? Ab welcher Inzidenz müssten denn Schulen geschlossen, eine Ausgangssperre verhängt und deutlich mehr runtergefahren werden, damit nach Ihren Berechnungen die Neuinfektionen nachhaltig gedrosselt werden und wir nicht wieder hoch und runter gehen?
Also da lohnt ein Blick nach Europa. Wenn wir die europäische Karte angucken, dann sehen wir, das hatte ich schon erwähnt, Skandinavien, da zeigt sich, dass in Norwegen und Finnland, dass die Philosophie der Niedriginzidenz wirklich substanziell tausendmal besser funktioniert hat als in Schweden, obwohl die Einschränkungen in all drei Ländern über die Zeit in etwa gleich waren. Aber in Schweden sind 10.000 Menschen gestorben und in Norwegen und Finnland zusammen etwas mehr als 1.000. Und es hat sich auch gezeigt, dass Hochinzidenz Situationen wie in Portugal, in Irland, in Belgien und auch in Israel nur mit einem sehr intensiven Lockdown runtergebracht werden konnten und das dann aber auch nach 3-4 Wochen erreicht werden konnte, eine Inzidenz zum Beispiel von 35, und dann kann man wirklich sehr breit öffnen, alle Schulen mit Tests, Betriebe mit Tests, und das lässt sich dann da auch halten. Das heißt, wir müssen immer die Niedriginzidenz im Auge haben.
Aber ein Lockdown dieser Art ist ja in der deutschen Politik praktisch vom Tisch. Das letzte Mal haben wir über Laschets Brücken-Lockdown diskutiert, aber auch nicht wirklich im Detail. Woran liegt das? Während die meisten Wissenschaftler wie Sie, Ärzte und auch Lehrer in letzter Zeit niedrigere Inzidenzen als Richtwerte fordern, ja sogar darum flehen zum Teil, setzt die Politik in Deutschland Richtwerte immer höher an. Was läuft da schief?
Ja, das sind natürlich Fragen, die uns auch beschäftigen, und zwar alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, warum das, was in praktisch allen Studien gezeigt wird, nicht umgesetzt werden kann. Offenbar ist das ein systematisches Problem. Das ist auch nicht nur das, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der reagiert wird. Offenbar geht das auch nicht schneller. Es ist offenbar durch die Randbedingungen hier gegeben, dass das sowas nicht umgesetzt werden kann.
Danke Ihnen für Ihre Einschätzung, Dirk Brockmann, für das Gespräch.
Bitte schön.
Die Notbremse und was jetzt wirklich nötig ist, die Meinung von Nadine Bader vom Bayerischen Rundfunk.
Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken bei dieser Zahl. 4.987. So viele Menschen sind heute wegen Covid-19 in intensivmedizinischer Behandlung und die Zahlen steigen weiter. Was für ein Hohn muss es sein für diese Patienten, ihre Angehörigen und die Pflegekräfte, wenn in Berlin heute Corona-Leugner vor einer Corona-Diktatur warnen? Die Debatte im Bundestag war ein heftiger Schlagabtausch. Das ist Demokratie, keine Diktatur. Mir läuft aber auch ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich mir die Maßnahmen anschaue, auf die sich die Große Koalition geeinigt hat. Notbremse? Wohl kaum, eher ein zögerliches Tempodrosseln. Mal wieder wirken die Inzidenzzahlen wie gewürfelt. Ein Beispiel: 165. Erst bei dieser 7-Tage-Inzidenz soll es Distanzunterricht geben. Unverantwortlich für Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen und deren Familien. Und dann die Arbeitswelt. Noch immer wird sie mit dem Samthandschuh angepackt. Noch immer wird es Homeoffice nicht wirklich verpflichtend geben. Menschen dicht an dicht am Fließband also weiterhin möglich. Das ist schwer vermittelbar, wenn man gleichzeitig abends ab 22 Uhr nur noch allein spazieren gehen darf. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken, weil ich bezweifle, dass wir mit dieser angeblichen Notbremse verhindern können, dass mehr Patienten in den Kliniken landen und sterben werden. Meine Hoffnung liegt deshalb auf den Impfungen, dass sie weiter an Fahrt aufnehmen. Aber das allein wird nicht reichen. Wir brauchen eine echte Notbremse.
Die Meinung von Nadine Bader. In den USA wurde gestern ein Gerichtsurteil gefällt, das vor allem die Schwarzen in den USA als historisch feiern. Der Polizist, der vor knapp einem Jahr George Floyd bei einer Festnahme minutenlang die Luft abdrückte, kurz darauf starb er. Diesen Polizisten sprachen die Geschworenen in Minneapolis für dreifach schuldig. Jährlich werden etwa 1000 Menschen bei Polizeieinsätzen in den USA erschossen und nur in weniger als 2% der Fälle kommt es überhaupt zu einer Anklage. Deshalb ist dieser Schuldspruch historisch und kann doch zeitgleich nur ein Anfang sein im Kampf gegen Polizeigewalt und Rassismus. Verena Bünden.
Ein tragischer Ort. Heute wurde er zur Stätte des Triumphs. Hier starb George Floyd. Hier hatte der damalige Polizist Derek Chauvin mehr als 9 Minuten auf seinem Hals gekniet. Am Abend des Schuldspruchs feiern Anwohner, Aktivisten und Familie. Schuldig, schuldig, dreimal habe ich das gehört. Meine Güte, habe ich gedacht. Wir haben es geschafft. All die harte Arbeit der letzten 11 Monate war nicht umsonst. Statt befürchteter Ausschreitungen gibt es Feuerwerk und Partystimmung. Die Anspannung weicht Erleichterung. Rentnerin Evelyn Wenslow kam mit ihrer weißen Bekannten gleich nach der Kirchenandacht. Das Urteil war lange überfällig. Ich freue mich über das Ergebnis. Es ist noch nicht Gerechtigkeit, aber Rechenschaft. Ein erster Schritt. Schuldig in allen Anklagepunkten, verlass Richter Peter Cahill das einstimmige Ergebnis der Jury. Der verurteilte Ex-Polizist Chauvin verzog keine Miene. Ihm droht jahrelange Haft. Das genaue Strafmaß soll in 8 Wochen bekannt gegeben werden. Jubel und Tränen draußen bei den Menschen vor dem Gerichtsgebäude. Gehofft hatten alle auf dieses Urteil, fest damit gerechnet eher wenige. Als das Urteil kam, habe ich nur noch geschrien, danke Gott. Siegerpose nach einem langen Kampf. Auch Familie Floyd verließ den Saal, sichtlich bewegt und sieht sich doch noch nicht am Ziel. Wir müssen weiter kämpfen, jeden Tag. Ich kämpfe jetzt nicht mehr für George, aber für jeden in dieser Welt. Heute können wir wieder atmen. US-Präsident Biden rief persönlich bei Floyds Familie an. Er verspricht, sich weiter für Reformen einzusetzen und begrüßt den Schuldspruch auch später nochmal ganz öffentlich als historische Chance. Nichts kann jemals ihren Bruder, ihren Vater zurückbringen. Aber dies kann ein riesiger Schritt vorwärts sein auf dem Marsch zur Gerechtigkeit in Amerika. Am Morgen nach dem Urteil scheinen die Sicherheitskräfte deutlich entspannter. Die Stadt kommt zur Ruhe. Und doch hoffen viele auf mehr, auf einen echten Wandel über den Fall Floyd hinaus. Zu viele Opfer fordert der tägliche Teufelskreis aus Polizeigewalt und gegenseitigem Misstrauen.
Aus den USA nach Russland. Der russische Präsident hat sich heute an sein Volk gewandt mit der alljährlichen Rede an die Nation. Doch Putin wäre nicht Putin, sendete er nicht auch Botschaften an das Ausland. Wohlwissend, dass das Ausland in diesem Jahr ganz besonders genau zuhören würde. Der Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze, eine diplomatische Krise mit Tschechien, die neuen US-Sanktionen und nicht zuletzt die weltweiten Sorgen um den Oppositionspolitiker Nawalny. Der Westen und Russland erleben gerade den wohl eisigsten Tiefpunkt seit dem Ende des Kalten Krieges. Und in so einer Situation kann alles von Bedeutung sein. Das, was Putin sagt und das, was Putin nicht sagt. Demian von Osten.
Erstmals Großdemonstrationen, seitdem Nawalny in der Strafkolonie ist. Freiheit für Nawalny fordern tausende Menschen in Moskau. Eigentlich hatte sein Team mit Protesten warten wollen, bis es online eine 500.000 Unterstützer zusammen hat. Doch wegen Nawalnys schlechten Gesundheitszustands drängte die Zeit. Sollte Alexei sterben, dann würde ich mich sehr schlecht fühlen. Ich unterstütze ihn und musste heute einfach auf die Straße gehen. Er wurde aus politischen Gründen festgenommen. Das ist ungerecht. Ich will, dass niemand aus politischen Gründen bei uns verhaftet wird. Die Polizisten halten sich zunächst zurück. Doch den Manegeplatz vor dem Kreml bewachen sie streng. Dort in einem Festsaal hält Präsident Putin Stunden zuvor seine Rede an die Nation. Viel Innenpolitik, viel Soziales, viel Corona. Putin fordert erstmal seine Landsleute deutlich auf, sich impfen zu lassen. Außenpolitisch kein Wort zu Russlands jüngsten Truppenbewegungen an die ukrainische Grenze. Nur eine allgemeine Warnung, wohl an den Westen. Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, im Verhältnis zu Russland rote Linien zu übertreten. Wo diese roten Linien liegen, das werden wir in jedem konkreten Einzelfall selber entscheiden. Dann überrascht Putin beim Klimaschutz. Russland gilt als großer Umweltsünder. Sibirische Städte wie hier Krasnojarsk haben ein riesiges Smogproblem. Putin will jetzt, dass Russland den Klimawandel ernst nimmt. Russland soll in 30 Jahren kumuliert weniger Treibhausgase ausstoßen als die Staaten der Europäischen Union. Das ist eine schwierige Aufgabe, wenn man sich die Größe, die Geografie und das Klima unseres Landes anschaut, sowie die Struktur unserer Wirtschaft. Kein Wort verliert Putin zu Nawalny. Mehr als 1200 Festnahmen in über 80 Städten bei den Protesten heute, wie hier im sibirischen Ulan-Ude. Die Demonstrationen waren nirgendwo genehmigt. In Moskau zogen Demonstranten am Abend auch in Richtung des FSB-Gebäudes. Der Geheimdienst wird für die Vergiftung Nawalnys im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht. Auch in Moskau kommt es zu Festnahmen.
Die Europäische Union will langfristig klimaneutral werden. Strittig war aber lange der Weg dorthin. Nun einigten sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten auf ein neues Etappenziel. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Die Europäische Union hat sich für 2030 ein ambitionierteres Klimaziel gesteckt. Im Vergleich zu 1990 soll der Ausstoß von Treibhausgasen nun um 55% sinken. Bisher waren 40% vereinbart. Darauf verständigten sich EU-Parlament und Vertreter der Mitgliedstaaten. Von 2050 an wollen die EU-Staaten ganz klimaneutral wirtschaften. Umweltschützer warnten, die Beschlüsse reichten zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens nicht aus. Deutschland steht dem Start des 750 Milliarden schweren Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union nicht mehr im Weg. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag einer Initiative um den AfD-Gründer Lucke abgewiesen. Damit kann Bundespräsident Steinmeier das Ratifizierungsgesetz unterzeichnen. Luckes Bündnis hält eine gemeinschaftliche Verschuldung zur Finanzierung des Pakets für unzulässig. Das Hauptverfahren in Karlsruhe dazu steht noch aus. Der Taxidienst Uber will ins Liefergeschäft einsteigen. Das Unternehmen kündigte an, mit der Firma Uber Eats künftig Essenslieferungen in Deutschland anzubieten. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Zu Zeiten geschlossener Restaurants und Kneipen erleben Lieferdienste einen Warenboom. In Deutschland beherrscht der niederländische Konzern Just Eat Takeaway mit seiner Tochter Lieferando den Markt mit fast 2/3 aller Lieferungen. Die drohende Konkurrenz hat Anleger aufgeschreckt. Aktien von Just Eat Takeaway verloren heute knapp 3%. Unter Druck standen auch die Papiere des Kochboxenanbieters HelloFresh, der Zutaten und Rezepte nach Hause liefert. Der Eintritt von Uber Eats in den Liefermarkt könnte einen Preiskampf in dem Sektor auslösen. Lieferando steht wegen der erhobenen Provisionen sowieso schon in der Kritik. Bis zu 30% gehen Berichten zufolge bei Lieferung vor Ort an das Unternehmen. Von dem, was übrig bleibt, können viele Gastwirte nur schwer überleben.
Die Bundesregierung will bessere Bedingungen für Radfahrer schaffen. Das Kabinett verabschiedet dazu den sogenannten Nationalen Radverkehrsplan. Er enthält Strategien und Handlungsempfehlungen bis 2030. Konkret ist etwa vorgesehen, dass Radwege beim Neu- und Ausbau von Straßen stets mitgeplant werden. Zudem sollen neue Radschnellwege den Verkehr in Metropolregionen besser fließen lassen und mehr Abstellmöglichkeiten gebaut werden. Außerdem sollen bei Transportfahrten verstärkt Lastenräder zum Einsatz kommen.
Es wird wohl als das bislang dämlichste Eigentor in die Fußballgeschichte eingehen. Eine europäische Super League sollte es werden. Ein exklusiver Club der Top-Clubs aus England, Spanien und Italien. Doch offenbar waren diese Pläne für die Elite zu elitär. 2 Tage nachdem sie bekannt wurden, erfolgte der Abpfiff. Viele der beteiligten Teams erklärten kurz hintereinander, wir machen da nicht mit. Und vor allem in England hatte man offenbar den Aufschrei der Fans unterschätzt. Sven Lohmann über ein grobes Foul und die Strafe dafür.
Wir haben Geschichte geschrieben, singen Fans von Chelsea. Sie bejubeln nicht etwa einen großen Titel ihrer Mannschaft, sondern den Triumph über ihren eigenen, wie sie finden, geldgierigen Club. Das Größte, als Chelsea die Champions League gewonnen hat, war ich dabei, aber das hier ist viel wichtiger. Chelsea, ihr Club, Mitglied der Super League. Ein ultimativer Betrug. Ein Ausverkauf der Seele. Da ist eine ungeahnte Wut, die ausbricht. Ich würde die Spiele boykottieren. Keiner würde sie mehr gucken. Der Protest und der öffentliche Druck der vergangenen Tage zeigen Wirkung. Alle 6 englischen Clubs ziehen die Teilnahme zurück. Erst Manchester City, dann Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United und auch Liverpool. Damit ist die Super League gestorben. Ich möchte mich bei allen Liverpooler Fans entschuldigen und den Ärger, den ich verursacht habe. Das Projekt hätte niemals ohne die Zustimmung der Fans ins Leben gerufen werden dürfen. Es ist eine ungewöhnliche Demut vor den Fans. In England haben Investoren wie er viele Clubs übernommen. Die Rendite zählt, nicht die Wünsche der Fans. Wie auch beim Fußballclub Tottenham, wo sie heute weiter protestieren. Es geht ihnen längst um mehr. Sie wollen ihre Clubs zurück. Wir machen weiter, damit auch die Investoren gehen. Es geht immer nur um Geld. Es ist die Stunde der Fans. Auch spanische Clubs ziehen später zurück. Lange war ihr Einfluss nicht mehr so groß wie in diesen Tagen.
Fehlt noch das Wetter und Sven, wie wird's?
Wieder kälter. Das ist ein Satz, den ich in diesem April schon relativ häufig habe sagen müssen. Es kommt die nächste Kaltfront, es kommt wieder eine Nordströmung. Sind wir ja fast gewöhnt. Der Süden bleibt etwas wärmer und wir gucken uns das mal ganz kurz an. Das ist die berühmte Isobarenkarte. Die Tiefs auf dem Atlantik spielen keine Rolle, sondern das, was oft passiert ist bisher in diesem Monat April, war hoch über den britischen Inseln, tief über der Ostsee und bei der Drehrichtung beider, hoch im, tief gegen den Uhrzeigersinn auf der Nordhalbkugel, macht das einmal die Nordströmung. Und deswegen wird's kalt. Das bedeutet vor allen Dingen für die kommenden Nächte wieder häufiger in Deutschland Temperaturen um den Gefrierpunkt, auch mal leicht drunter. Nachmittags dann allmählich im Südwesten 20 Grad. Also großer Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und entscheidend ist da der Sonnenstand. Wir haben mal erkennbar hier einen Ort in der Nähe von Frankfurt ausgewählt. Und wenn Sie jetzt sich den Sonnenstand angucken, am 22. April, morgen, wird er 52 Grad über dem Horizont stehen, also die Sonne. Das ist das Gleiche wie am 20. August, also quasi im Hochsommer. Glaubt man manchmal gar nicht, wie schnell die Sonne im Frühjahr oben ist. So, das verursacht die großen Unterschiede. Jetzt gucken wir aufs Wetter, blicken in die Nacht hinein. Da kommt diese schwache Kaltfront weiter nach Bayern voran, lehnt sich allmählich an den Alpenrand. Auch am Erzgebirge sind ein paar Tropfen möglich. Morgen im Tagesverlauf zunächst viel Sonnenschein, im Norden dann einige Wolken, die auch so ein bisschen zusammenbappen. Da hat es die Sonne mal schwerer. Nach Nordosten auch kurze Schauer. Die Temperatur morgen früh in den höheren Lagen in den Mittelgebirgen. Ist wieder leichter Frost möglich. An der See und im Südwesten 5 bis 7 Grad. Morgen Nachmittag die 17. Nur noch im äußersten Südwesten. Alle anderen werden spüren, es geht wieder runter. 9 bis 13 Grad. Und die Aussichten zeigen dann für Freitag und Samstag in der Südhälfte viel Sonnenschein. Auch wieder bis 20 Grad. Nach Norden mehr Wolken. Wahrscheinlich trocken. Aber mit rund 10 Grad dann doch ein bisschen frischer, Karin.
Vielen Dank, Sven Plöger. Und hier im Ersten läuft jetzt die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga auf. Konstantin Schreiber meldet sich passend um Mitternacht heute mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen natürlich wieder für Sie da. Bis dann.